der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Jetzt gibt es das BH1 Stadtgespräch.
Mein Name ist Steve Schulz und ich heiße Sie herzlich willkommen zum Stadtgespräch-Spezial hier auf Radio BH1. Sie kennen das auch, dass am Ende des Geldes oft noch viel Monat übrig ist. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen einfach so, weil Sie das mal beschlossen haben, 600 Euro mehr jeden Monat. Geht nicht, meinen Sie? Doch genau so viel bekommen nämlich die Bundestagsabgeordneten Mitte dieses Jahres und das ohne mehr dafür zu leisten. Ist das sozial gerecht? Darüber spreche ich mit meinen Gästen heute vom Bund der Steuerzahler. Also, bleiben Sie dran.
Meine Hitgarantie BH1.
Und wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch-Spezial hier auf Radio BH1. Bei mir im Studio sind Alexander Kraus und Clemens Timm vom Bund der Steuerzahler Berlin bzw. Brandenburg. Alexander Kraus, die Bundestagsabgeordneten erhalten im Durchschnitt 600 Euro mehr, ohne mehr dafür tun zu müssen. In den Medien hört man dazu allerdings nicht wirklich viel, wahrscheinlich weil das nur zu weiterer Kritik Anlass geben würde. Ist eine solche Gehaltserhöhung dem Otto-Normalsteuerzahler gegenüber gerecht, der keine Gehaltserhöhung bezieht und der trotzdem mit diesen ständigen Preiserhöhungen zurechtkommen muss?
Also grundsätzlich ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden, wenn Abgeordnete auch ordentlich bezahlt werden. Und wir haben ja jetzt Inflation, das heißt, viele Arbeitnehmer haben tatsächlich ja auch Gehaltserhöhungen gekriegt. Also vielleicht nicht in jedem Fall so viel, wie die Inflation ausmacht. Aber wir haben ja eine Erhöhung des Lohnniveaus. Was wir kritisieren im Bundestag, aber ich jetzt als Berliner Landesvorsitzender im Bund der Steuerzahler, auch im Berliner Abgeordnetenhaus, dass es hier einen Automatismus gibt. Die Abgeordneten müssen dort keine Diskussion um ihre Gehaltsdiätenerhöhung aushalten. Sie entscheiden ja dort in eigener Sache über ihre eigenen Bezüge. Und wir sind als Bund der Steuerzahler der Meinung, dass das vor den Augen der Öffentlichkeit passieren muss, in einer Debatte, die öffentlich unter den Augen der Öffentlichkeit geführt wird, mit den Argumenten, damit das nicht einfach so automatisch durchgeht. In Berlin haben wir ja die Regelung, dass das automatisch geht anhand der Zahlen vom Landesamt für Statistik in Berlin und Brandenburg. Die geben dann durch, wie viel die Vollzeitbeschäftigten in ihren Bezügen gestiegen sind. Und das gilt dann einfach automatisch, ohne irgendeine Diskussion.
In dem Zusammenhang finde ich vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, hier steht Entgelterhöhung, wurde genannt. Man bezeichnet das ja auch allgemein als Diät. Und die Diät sollte ja immer eigentlich Low Carb, wenig sein. Und ob sie jetzt 600 Euro angemessen sind, das kommt immer auf die Leistung an, die dagegen steht. Und darüber lässt sich natürlich trefflich streiten.
Von Berlin kann ich übrigens berichten, dass das auch im Abgeordnetenhaus bis 2009 anders gehandhabt worden ist. Damals gab es eine sogenannte Diätenkommission. Da waren Vertreter aus verschiedenen Organisationen vertreten, unter anderem vom Rechnungshof, vom Amt für Statistik und eben auch vom Bund der Steuerzahler. Die Verbraucherzentrale war damals auch mit dabei. Und dort wurde tatsächlich mit den Vertretern der Fraktionen auch darüber diskutiert, wie stark die Diäten steigen sollten. Das wurde quasi ausgehandelt, war vielleicht auch ein bisschen Feigenblatt, aber immerhin gab es dort eine Diskussion. Und ich kann mich erinnern, 2009 gab es also Bestrebungen, in Berlin die Diäten sehr stark ansteigen zu lassen. Ich meine, das waren so 8%. Man wollte damals eine ordentliche Gehaltsnachholung, Diätennachholung durchsetzen. Und ich hatte mich damals in diesen Zeiten, 2009, da ging es ja überall sehr schwer, massiv dagegen ausgesprochen. Und das Kuriose war, denn innerhalb von 3 Wochen hatte man die Diätenkommission aus dem Abgeordnetengesetz gestrichen. So schnell geht normalerweise überhaupt gar kein Gesetzesvorhaben durchs Parlament. Und damit war die Diätenkommission erledigt und seitdem gibt es also keine Diskussion mehr. Die Diäten steigen automatisch.
Ja, ist es nicht schön, wenn man sein Gehalt selbst bestimmen kann, ohne sich von anderen reinreden zu lassen? Vielleicht sollte es da auch mal eine Gesetzesänderung geben, die dem Volke die Möglichkeit gibt, zu bestimmen, was die Regierenden verdienen und ob sie das verdienen, was sie bekommen. Kennen Sie übrigens den Steuerzahler-Gedenktag oder wissen Sie, wann dieser im Jahr ist? Wenn nicht, wir verraten es Ihnen gleich. Und das war wieder Musik mit Kopfwackelgarantie auf Radio BH1. Wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch Spezial. Heute bei mir im Studio Alexander Kraus vom Bund der Steuerzahler Berlin und Clemens Timm vom Bund der Steuerzahler Brandenburg. Der Bund der Steuerzahler hat ja vor einiger Zeit den sogenannten Steuerzahler-Gedenktag ins Leben gerufen. Was genau steckt denn hinter diesem ominösen Tag?
Ja, der Steuerzahler-Gedenktag, der wird von unserem verbandseigenen Institut jedes Jahr berechnet und dann veröffentlicht. Im letzten Jahr, 2023, war es der 12. Juli. Also das ist dann der Tag, an dem wir rechnerisch, natürlich gilt das nicht für jeden Einzelnen, an dem wir rechnerisch dann beginnen, ins eigene Portemonnaie zu verdienen. Bis dahin haben wir dann rechnerisch ins Staatssäckel eingezahlt für Steuern und Abgaben unterschiedlichster Art und Weise.
Und wie wird dieser Tag berechnet?
Also wir denken uns den nicht aus. Wir haben da schon ein Verfahren für entwickelt beim Bund der Steuerzahler. Und dazu kann man sagen, dass wir also eine Kooperation haben mit dem Statistischen Bundesamt. Die Zahlen kommen also so wirklich aus der Primärquelle und zwar aus der laufenden Wirtschaftsrechnung. Die wird regelmäßig detailliert durch Haushaltsumfragen vom Statistischen Bundesamt erstellt und diese Zahlen sind dann auch repräsentativ. Wir hatten bis vor einigen Jahren ein bisschen anderen Ansatz. Da haben wir das Volkseinkommen, also aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung genommen und zu den gesamten staatlichen Budgets für die Sozialversicherung und für die gesamten Steuern, also für alle Ebenen des Staates, vom Bund über die Länder bis zu den Kommunen. In Berlin haben wir nun keine kommunale Ebene, aber in Brandenburg haben wir das natürlich auch mit Landkreisen und Gemeinden, wie viele Steuern da insgesamt anfallen. Wir haben die direkten Steuern, die sehen Sie auf Ihrem Lohnzettel und dann gibt es aber auch noch einen ganzen Haufen an indirekten Steuern, von denen man teilweise noch nie was gehört hat. Ich habe eine ganze Liste dabei, die kann man dann alle runterbeten. Und die Vorgehensweise war jetzt die, dass wir vom Bund der Steuerzahler da einen durchschnittlichen Arbeitnehmeraushalt ermittelt haben nach dieser Systematik mit 2,3 Personen, also 0,3 Personen Kinder dann offensichtlich, und haben dann auch ausgerechnet, über welches Bruttomonatsgehalt diese Familie verfügt. Das sind in der Statistik über Gesamtdeutschland gerechnet, waren das im letzten Jahr 5.755 Euro. Ich weiß schon, wenn man das im Internet teilt, dann wird man gerade in Berlin und Brandenburg dazu ganz viele Kommentare hören, dass es solche Leute überhaupt gar nicht gibt, die so viel Geld haben. Da muss man natürlich auch sehen, in anderen Bundesländern, gerade im Süden mit viel Industrie, gibt es das natürlich schon. Ich habe mir mal angeguckt, was sind eigentlich so die Durchschnittsgehälter von Vollzeitverdienern. Also wenn wir jetzt in der Statistik natürlich irgendwie eine Teilzeitbeschäftigte Toilettenfrau haben, die wird natürlich weniger verdienen, aber sagen wir mal, arithmetische Mittel für Vollzeitbeschäftigte ist immerhin im Durchschnitt über Männer und Frauen bundesweit ungefähr im letzten Jahr gewesen bei 4.200 Euro brutto. Median, das ist, wer sich mit Statistik auskennt, vielleicht der aussagefähigere Wert, waren es vielleicht so ungefähr knapp 3.700 Euro brutto für Vollzeitbeschäftigte. Mit dem Wert würde man genau in der Mitte stehen. Die Hälfte der Vollzeitbeschäftigten verdient dann mehr oder weniger. Zurück gerne zum Steuerzahler-Gedenktag. Wenn man die Belastung ausrechnet, muss man auch noch sehen, dass natürlich obendrauf noch rund 20% für Sozialversicherungsbeiträge draufkommen auf das Bruttogehalt, das Sie haben. Das zahlt der Arbeitgeber zwar, aber letztendlich müssen Sie es natürlich dann auch erwirtschaften. Wenn Sie das nicht schaffen, sind Sie raus aus dem Spiel. Und das muss man in die Belastung dann natürlich auch noch mit einrechnen. Und wir haben also einen ganzen Haufen an verschiedenen direkten und indirekten Steuern. Das ist eben nicht nur die Einkommenssteuer, vielleicht für manche noch der Soli, die Sozialversicherungsbeiträge, sondern wir haben eben eine ganze Reihe an indirekten Steuern, die zum Teil auch tatsächlich in die Verbraucherpreise eingepreist werden, die dann beim Unternehmen anfallen und sie dann indirekt dann trotzdem auch mittragen. Aber dann natürlich auch tatsächlich sowas wie Alkoholsteuer, Biersteuer, Versicherungssteuern, diese ganzen indirekten Steuern, die dann irgendwo in den Preisen noch mit drin sind.
Wann war denn der letzte Steuerzahlergedenktag und hat er irgendwelche spürbaren Auswirkungen?
Der Steuerzahler-Gedenktag war im letzten Jahr am 12. Juli. Und welche Auswirkungen hat er? Wir sensibilisieren einfach die Menschen dafür, ab wann es sich eigentlich lohnt, wirklich wieder in die eigene Tasche zu zahlen. Und da ist einfach so immer die kritische Zeitachse, sage ich mal, immer die Hälfte des Jahres, weil man dann sehr bewusst darüber informiert wird, dass man inzwischen sogar länger für den Staat zahlt in Form von Steuern als in die eigene Tasche. Und das ist einfach eine Zahl, die man eben über diesen Steuerzahler-Gedenktag sehr gut nachvollziehen kann.
Also mehr als 6 Monate im Jahr arbeitet man für den Fiskus und erst dann hat man wirklich etwas selbst davon, von seiner täglichen Arbeit. Wie das Klima mit Ihrem Steuergeld gerettet werden soll, darüber sprechen wir gleich. Und auch das war wieder Musik zum Kopfwackeln hier auf Radio BR1. Willkommen zurück beim Stadtgespräch Spezial. Bei mir im Studio sind die Vertreter des Bund der Steuerzahler Berlin und Brandenburg, Alexander Kraus und Clemens Timm. Wir sprechen über Steuergeldverschwendung im großen Stil. Unter anderem ist der heiß diskutierte Klimaschutz und die damit benötigten finanziellen Mittel immer wieder ein Thema in den Medien. Ist das Geld wirklich für das Klima vorgesehen, Alexander Kraus, oder möchte man hier alte Versäumnisse unter dem Deckmäntelchen des Klimaschutzes nachholen?
Wir haben ja im Moment eine Diskussion darüber, ob die Schuldenbremse gut ist oder schlecht oder ob die irgendwie renoviert werden muss. Und da muss man ganz klar sagen, die Diskussion zielt einfach nur darauf ab, dass die Politik mehr Geld ausgeben will. Mehr Geld, als sie durch die Steuern einnimmt. Und das ist gefährlich. Das hatten wir in der Vergangenheit auch. Und die Schuldenstände der öffentlichen Hand im Bund und in den Ländern sind massiv gestiegen. Wir haben im Bund eine Verschuldung von 2,5 Billionen mit B wie Bertha, nicht Millionen, sondern Billionen Euro Staatsschulden. In Berlin zum Beispiel auf der Schuldenuhr, da haben wir ungefähr 63 Milliarden Euro Schulden. Die sind über viele Jahre entstanden, im Wesentlichen auch haben die mehr oder weniger immer zugenommen, gab mal eine Zeit, da wurden die ein bisschen abgebaut. Jetzt bei Corona, nach Corona, haben die massiv zugenommen und das Problem an den Schulden ist, an den Staatsschulden, dass die auch eigentlich irgendwann getilgt werden müssen, aber wenigstens müssen darauf Zinsen gezahlt werden. Und jeder weiß, der vielleicht jetzt auch baut oder einen Kredit aufnehmen möchte, die Zinsen steigen ja langsam wieder. Das heißt, da muss der Haushaltsgesetzgeber in zukünftigen Haushalten Geld für die Zinsen vorsehen. Und das, was jetzt an Schulden aufgenommen wird, schränkt den zusätzlichen Haushaltsgesetzgeber ein. Das Geld ist weg, da braucht keiner mehr drüber zu beraten. Das steht dann nicht mehr für Kindergärten und Schulen zur Verfügung oder für den Straßenausbau. Das Geld ist weg, geht an die Banken oder an wer auch immer da jeweils Gläubiger ist, das Ausland oder private Anleger. Das ist dann weg. In Berlin haben wir die gleiche Diskussion. Im Bund war das ja jetzt gefloppt. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja entschieden, dass das so nicht geht. Und damit ist auch klar gewesen, dass das, was in Berlin an Sondervermögen geplant war, auch erledigt war. Und man hat das ja betitelt als Klimasondervermögen. Und da muss man auch ganz klar sagen, die Ausnahmen nach dem Schuldenbremsegesetz sind ganz klar für Notfälle gedacht, für Naturkatastrophen, meinetwegen sowas wie Corona oder wenn ein Komet einschlägt vielleicht oder irgendein Fluss über die Ufer tritt. Aber den Klimawandel, darüber diskutieren wir seit Jahrzehnten. Also wenn die Politik jetzt aus dem Mustopf kommt, dann ist das mit Sicherheit zu spät. Und wenn man jetzt sagt, unter dem Vorwand Klimaschutz, man muss die Feuerwachen und die Polizeiwachen und die Schulen und alles Mögliche renovieren, dann ist ja klar, dass ich da heute jetzt nicht die alten Fenster wieder einbaue, wie sie vor 50 Jahren mit Einfachverglasung eingebaut worden sind, sondern dass man natürlich heutzutage in der Schule moderne Fenster einbaut. Aber das hat jetzt nichts mit speziellem Klimaschutz zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass man seit Jahrzehnten in Berlin das Geld in alle möglichen Sachen reingesteckt hat, eben nur nicht in die Sanierung. Und das ist das Problem.
Ja, vielleicht nochmal von meiner Seite die Ergänzung für Brandenburg. Also fürs Jahr wurde jetzt eine Notlage auch erklärt für Haushaltsjahr 23/24. Es geht ja hier um den Betrag von 1 Milliarde, womit sich Brandenburg eben neu verschuldet. Und das ist eigentlich auch interessant, mit welcher Begründung. Das ist also nicht Klimaschutz. Das wäre sozusagen das allumfassende Totschlagargument gewesen. Man hat dann eher darauf gedrungen, dass man sagt, dass es Energieknappheit, Inflation, Kriegsfolgen aus der Ukraine, auch die verstärkte Flüchtlingsbewegung, verschärfte Sicherheitslage, also sag ich mal, alles Dinge, die man ein bisschen besser operationalisieren kann, was beim Klimaschutz also sehr, sehr schwer ist. Und deshalb kriegt man das nicht durch den Haushalt durch. Es muss halt einen begründeten Anfang geben, aber dann auch eben Ende nach 2 Jahren muss man eben neu wieder sagen, ist die Notlage überhaupt doch notwendig? Hat sich das vielleicht anders entwickelt? Inflation beispielsweise ist glücklicherweise nicht mehr ganz so ein Thema wie früher. Da muss man eben auch gucken, dass man solche antizyklischen Bewegungen, dass die eben dann auch umschlagen und dann eben auch solche Notlagen dann auch wieder beendet werden, wenn sie beendet sein sollten.
Also gibt es kein auf Schulden basierendes Sondervermögen, mit dem man angeblich das Klima retten möchte. Das hat zumindest das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Was es sonst noch für kuriose Steuergeldverschwendungsfälle gibt, darüber sprechen wir gleich. Doch erst einmal ein bisschen Musik zum Kopfwackeln. Und wir sind wieder zurück nach etwas Musik mit Kopfwackelgarantie. Bei mir im Studio sind die Vertreter des Bund der Steuerzahlers Berlin und Brandenburg, Alexander Kraus und Clemens Timm. Wir sprechen heute über kuriose Fälle der Steuergeldverschwendung. Alexander Kraus, was gibt's denn da aktuell aus Berlin?
Ich hatte ja das letzte Mal vom Fahrradtresen in Kreuzberg, der steht in der Skalitzer Straße auf so einer kleinen Gehwegvorstreckung, berichtet, und der kostete damals 8.300 Euro. Das ist einfach ja so ein großer, so ein Tresen, an dem man tatsächlich mit dem Fahrrad ranfahren konnte. Wir fanden den schon damals so teuer, dass wir den ins Schwarzbuch mit reingenommen haben. Und ja, wir haben jetzt festgestellt, das Bezirksamt Kreuzberg hat ihn sogar noch verbreitert jetzt. Eigentlich hatten die uns gesagt, es gibt keine weiteren Fahrradtresen. Damit hatten sie offensichtlich auch recht, sondern wir haben keinen weiteren Fahrradtresen gebaut, sondern den einfach verbreitert und noch eine Sitzbank dran gebaut. Und dann haben sie also auch noch einen zusätzlichen großen Tisch mit einer Bank. Mir ist eigentlich diese Ecke eher so mal bekannt gemacht worden als Trinkerecke und Skaterecke. Also dann haben die Trinker und Skater jetzt dann, also jedenfalls dann auch noch einen schönen großen Esstisch. Wir haben beim Bezirksamt heute mal nachgefragt, was das gekostet hat. Nach einer ersten Information aus den Medien, das war ein bisschen verschwommen, sollte die Erweiterung nochmal über 5.000 Euro gekostet haben, und für den Tresen und was dieser Tisch gekostet hat, da sind wir dann sehr gespannt drauf. Der ist so groß, der dürfte auch ein paar Euro gekostet haben. Grundsätzlich sieht das gut aus, auch wenn wir nicht wissen, was ein Fahrradtresen jetzt genau bewirken soll. Aber wenn die Bezirke in Berlin darüber jammern, dass sie kein Geld haben, ja, und versuchen sie mal in Berlin Termine zu bekommen beim Bürgeramt der Bezirke, um sich einen Ausweis verlängern zu lassen, oder die Gehwege, wie die in Berlin teilweise aussehen, da ist dann die Frage, ob so spektakuläre Stadtmöbel da installiert werden müssen oder ob es da nicht einfach auch eine Parkbank getan hätte.
Ja, vielleicht für Brandenburg kein kurioser Fall, aber es rufen einfach einfach Bürger an, die sich darüber echauffieren, dass beispielsweise im Bereich Glasfaserausbau die Straße mehrmals aufgerissen wird. Also erst das Glasfaserunternehmen A, dann wird das zugemacht, dann Glasfaserunternehmen B und dann C. Und es gibt ja so einen Breitbandatlas, wo man einfach reinschauen kann. Und da sehen wir eher so die Tendenz, dass eigentlich diese Transparenz, die früher gegeben war, dass man sich genau die Ausbaugebiete anschauen konnte, dass das eher zurückgefahren wird. Also es wird immer schwieriger, eigentlich nachvollziehen zu können, wer gerade wo buddelt. Und man muss aber auch dazu sagen, sofern da kein Steuergeld, sage ich mal, dahinter steckt, dass man jetzt aufbuddelt, dann ist das auch das legitime, die legitime Investition, sage ich mal, der Unternehmen, die da buddeln. Und wenn die sagen, die erhoffen sich einen zukünftigen Gewinn von den angeschlossenen Grundstücken und Gebieten, dann können die das, sofern die eine Baugenehmigung haben, da entsprechend buddeln, auch wenn das, sage ich mal, rein wirtschaftlich für den Laien sehr exotisch anmutet, würde ich jetzt mal so formulieren. Also insofern, wenn das privates Geld ist, dann ist das die Investitionsentscheidung eines privaten Investors. Wenn es Steuergeld ist, dann schauen wir da sehr genau drauf.
Ja, und dass der Bund der Steuerzahler auf die Verwendung von Steuergeld ganz genau guckt, darauf können wir uns wirklich verlassen. Das war's schon wieder für heute beim Stadtgespräch Spezial. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Alexander Kraus und Clemens Timm vom Bund der Steuerzahler Berlin und Brandenburg und freue mich, wenn Sie auch am kommenden Freitag, also übermorgen um 18 Uhr, wieder einschalten. Dann begrüßen mein Kollege Uwe Schneider und ich Sie wieder zum Stadtgespräch und ich verspreche Ihnen schon jetzt, es sind wieder unglaubliche Themen dabei. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gut informiert. Ihr Steve Schulz.
Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D, im Internet per App oder bh1.de. Meine